Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalt über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist sein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht ohne uns? Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tod Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöß und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir's. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Abendstunde. Wir danken dir, dass du selbst durch deinen Geist gegenwärtig bist und dass du selbst aus deinem Wort zu uns reden möchtest. Wir danken dir, dass du in deiner Liebe Interesse an uns hast, Verlangen nach uns hast und dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und wir danken dir auch, dass du jeden Tag neu in unser Leben investierst, jeden Tag neu gibst, jeden Tag in deiner Liebe uns weiterführen möchtest. Das willst du auch heute Abend tun. Danke, dass dein ewig gültiges Wort heute Abend konkretisiert werden kann in unser Leben, dass du uns alle persönlich kennst und dass du auch so ganz persönlich in unser Leben, in unser Herz sprechen kannst. Danke, dass wir vor dir nicht Schauspielern brauchen. Danke, dass wir vor dir bloß und offenbar sind, so wie wir sind, und dass wir in dieser Weise auch Geliebte in dir sind. Wir danken dir für unseren Bruder Hans-Joachim Eckstein. Wir bitten dich, dass du ihm Weisheit und Freimut und Vollmacht gibst, von dir her zu reden. Worte des Lebens. Und uns, lass uns bewusst unter das Wort stellen und unter dem, was du uns zu sagen hast. Danke für diesen Abend. Danke für deine Liebe und deine Treue. Gepriesen seist du. Amen.
1. Korinther 4. Das letzte Kapitel, das Paulus in seiner grundlegenden Einführung in diesem Brief an die problematische korinthische Gemeinde schreibt. bevor er dann auf Einzelfragen kommt, die er teilweise durch Gerüchte gehört hat, teilweise in einem Schreiben auch als Fragen direkt formuliert vorgelegt bekommt. Der Beginn von 1. Korinther 4 knüpft noch einmal an das Verhalten der Korinther, die sich selbst für besonders geistlich halten und gerade darin fleischlich sind, die sich besonders weise halten und darin gerade sich als unweise erweisen. Sie richten Paulus. Das heißt, ihr Apostel ist ihnen nicht gut genug. Das mag nicht gerade die Partei der Paulus-Leute gewesen sein, vielleicht die der Apollos-Leute oder der Kephas-Leute. Kephas, also Petrus, war offensichtlich selber oder durch seine Schüler in diese Gegend gekommen und sie haben natürlich nochmal besondere Akzente, weil Petrus dem Judentum näher stand, den Judenchristen näher stand. Apollos wiederum hatte eine hellenistische, eine griechische Bildung und so nehmen wir an, dass die Leute, die sich für weise hielten in Korinth, für klüger und mehr Erkenntnis für sich reklamierten, wohl sich auf Apollos bezogen. Er war der Theologieprofessor, der in Korinth ab und zu auftauchte und lehrte und sie haben sich wohl auf ihn bezogen. Ihr sollt nicht richten. Das kennen wir schon von der Bergpredigt. Aber ist nicht das Richten unter uns auch ein Ausdruck unserer Schwachheit? Wir bestimmen unsere Identität, so haben wir vorhin gelernt, durch Abgrenzung, wenn wir klein und schwach sind. Jemand, der schwach ist als König in seinem Reich, baut dicke Mauern. Definieren heißt eigentlich wörtlich auch abgrenzen. Wir definieren uns. Weil wir selber nicht groß genug sind, bewundern wir nicht einfach andere und danken Gott und lassen sie stehen, sondern wir müssen an ihnen rummäkeln. Kennt ihr das? Wir suchen an anderen Schwachheiten und denken, wenn wir dem anderen was anhängen, stehen wir in einem besseren Licht da. Ich habe für mich selbst ein gutes Kriterium gefunden. Bevor du einen anderen in der Gemeinde oder auch außerhalb kritisierst, frage dich selbst, ob du das Anliegen im Gebet schon vor Gott gebracht hast. Wenn es dir wichtig ist, dann hast du für den Mann schon gebetet oder die Frau. Ist es dir nicht wichtig, hast du gar kein Recht, ihn zu kritisieren. Immer erst kritisieren, wenn wir vorher Fürbitte geleistet haben. Dann nimmt die Kritik in der Gemeinde sehr schnell ab. Es ist nämlich diese seltsame Vorstellung, dass wir von unserem eigenen Dorn im Auge ablenken können, wenn wir den im Auge des anderen finden. Jesus hat es sogar noch weiter getrieben. Er konnte richtig ironisch sein. Er hat nämlich gesagt, du sollst nicht richten den anderen in Hinsicht auf den kleinen Splitter, den er im Auge hat, wenn du selbst einen Balken, das muss man mal bildlich darstellen, im eigenen Auge hat. Ja, wir können sogar sagen, wir sehen den Dorn im Auge des anderen meist deshalb so gut, weil er aus demselben Holz ist wie der Balken im eigenen. Uns stört am anderen, was an uns und unsere Grenzen und Schwachheiten erinnert. Manchmal, weil sie denselben Fehler haben. Wenn einer geschwätzig ist und ich bin es auch geschwätzig und ich komme nicht zu Wort, weil der andere auch geschwätzig ist, dann ist es 1:1. Es kann aber auch sein, dass ich Minderwertigkeitsgefühle habe und rede nicht so gut, dann regt mich der andere auf, weil der genau das Gegenteil von mir verkörpert. Wir sind als Menschen erfinderisch in der Bezugnahme auf Kritik, aber es ist wieder in 1. Korinther 4,1 folgende dasselbe. Aus Schwachheit werden wir aggressiv, grenzen wir ab und wären wir stark, dann müssten wir so viel gar nicht leben, was wir negativ leben. Jesus hat andere nicht billig verurteilt, andere nicht gerichtet. Er war geduldig, er war tolerant. Er hat, wie wir in der anderen Gruppe heute besprochen haben, Tischgemeinschaft gehabt mit Sündern. Er hatte keine Berührungsängste. Woran lag das? Nun, er ruhte so in der Geborgenheit seines himmlischen Vaters, dass er seine Identität nicht durch Abgrenzung bestimmen musste. Jesus konnte kritisieren. Paulus hat hier kritisiert. Er ermahnt sie, er ringt um seine Gemeinde. Aber das hatte nicht mit eigener Schwachheit zu tun, sondern mit Fürsorge. Und das ist nicht dasselbe. Nicht immer, wenn wir uns gegenseitig brüderlich ermahnen, ist es so geschwisterlich, wie wir tun. Oft wollen wir nur unsere Unzufriedenheit beim anderen abladen. Also die Frage, warum nörgeln wir aneinander rum? Noch schlimmer, warum reden wir schlecht über andere? Und all das, was wir Negatives über andere sagen, wenn wir das aus unserem Leben streichen, gewinnen wir viel Zeit fürs Gebet. Nicht? Wir müssen mal unsere Konversation selbstkritisch darauf betrachten, wie oft geht es darum, uns in den Mittelpunkt zu stellen, uns stark zu machen. Und das tun wir, indem wir schlecht über andere reden. Die einen ganz offen, die anderen versteckt, nach dem Motto, grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, aber ob das ganz echt ist und so weiter, in ganz diffiziler Weise. Paulus gefällt mir in seiner Souveränität, dass er sagt, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber das alleine würde mich nicht rechtfertigen. Ich stehe vor meinem Herrn. Ich möchte in der Tat so leben, dass ich Gott gefalle. Nicht mir selber, nicht anderen Menschen, sondern in Hinsicht darauf, dass ich einmal in seine lieben und wahrhaftigen Augen schaue und dann beurteilt werde. Diese Unabhängigkeit von Menschen, die muss ich erst noch lernen. Wenn ich ehrlich bin, mich juckt es, wenn andere an mir rumkritteln. Mich juckt es, wenn andere schlecht über mich reden und ich kriege es indirekt mit. Dieses lass sie doch reden, es wird ihre eigene Schwachheit sein. Und ich bringe es vor Gott und sage, Herr, wichtiger als das, was andere über mich denken, ist das, was du über mich denkst. Das ist eine Souveränität, an der ich noch übe. Nicht, dass mir es wirklich egal ist und ich auch nicht das rechtfertigen muss, wenn es nicht um der Sache willen notwendig ist, um Christi willen, wenn es nur um meine Eitelkeit geht oder mein eigenes Gesicht, das ich vor mir selber habe. Die Korinther empfinden sich als reich. Sie empfinden sich, wie wir gehört haben, als satt. Sie herrschen schon selber. Und Paulus sagt, wie könnt ihr so arrogant und überheblich und selbstsicher sein, als hättet ihr es nicht empfangen. Glauben, so haben wir uns vorhin vergewissert, bedeutet immer im Empfangen leben. Arroganz ist immer Selbstüberschätzung. Überheblichkeit über andere, Ungeduld mit anderen rührt immer daher, dass wir uns selbst belügen. Wer weiß, wie angewiesen er auf Gott ist, der wird barmherzig mit anderen Menschen. Insofern müssen wir eigentlich gar nicht Geduld üben oder Barmherzigkeit üben. Wir müssen nur wahrhaftig werden vor Gott. Dann kriegen wir die Barmherzigkeit geschenkt. Denn wenn wir merken, wie viel wir empfangen von Gott und wie sehr wir ihn brauchen, dann kommen all die Tugenden nebenbei mit rein. Nun, das hat uns auch das Thema für den Abend gegeben, ist ja bestimmend und besonders in diesem Kapitel 4 die Darstellung des Apostels in Hinsicht auf seinen Dienst. Paulus kommt hier das erste Mal im Brief auf sich selbst und seinen Aposteldienst zu sprechen, in einer sehr widersprüchlichen, einer spannungsreichen, man kann sagen, in einer paradoxen Weise. Denn ich denke, Vers 9, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden, ein Theatron der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe. Wie verhalten sich Schwachheit und Stärke im Glauben? Wie verhalten sich Krankheit und Gesundheit im Glauben? Diese Frage ist ganz schwer zu beurteilen und wir leben in einer Situation, wo es hier sehr viel Verwirrung gibt. Deshalb müssen wir beide Seiten beleuchten. Zunächst einmal ist es gar keine Frage, dass der Gott der Bibel, schon des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, das Heil der Menschen will und ihr Leben. Wir haben einen Gott, der es gut mit uns meint, der uns Leben geben will. Und Jesus hat im Johannesevangelium es immer wieder betont, das ist der Zweck meiner Sendung, dass ihr Leben habt, dass ihr Freude im Überfluss habt, dass ihr Leben habt und Überfluss. Das ist mein Ziel. Dazu bin ich gekommen. Dasselbe können wir wie beim Johannesevangelium mit den Reden Jesu von den Synoptikern, also Matthäus, Markus und Lukas, lernen. Jesus hat nicht nur gelehrt, Jesus hat schon gar nicht nur eine Ethik gebracht, wie die Bergpredigt, sondern zuerst und vor allem hat er Gemeinschaft geschenkt und hat Menschen geheilt. Kranke wurden geheilt, Lahme konnten gehen, Blinde wurden sehend, zerbrochene Herzen wurden heil gemacht. Das heißt, es ist gar keine Frage, dass der Anbruch der Königsherrschaft Gottes mit Jesus verbunden war mit den Heilungen. Und selbst wenn man historisch kritisch als Theologe die Evangelien betrachtet, kommt man nicht umhin zu sagen, egal wie man es wendet, der historische Jesus, also so wie man ihn als Theologe ganz kritisch angucken mag, der muss Heilungen begangen haben, sonst wäre der ganze Zusammenhang bis hin zur Kreuzigung historisch nicht plausibel. Dies wird bei Jesus selbst damit begründet, dass der himmlische Vater ein barmherziger und gütiger Gott ist. Wir haben keinen Gott mit zwei Gesichtern. Wir haben nicht den römischen Gott Janus, den man auf der einen Seite des Tores als einen Wohlmeinenden abbildete, auf der anderen Seite als einen ablehnenden Gott. Gott hat keine zwei Gesichter, er hat keine zwei Wesen, sondern wenn wir etwas in Jesus Christus erkannt haben, gegen offene Stellen des Alten Testaments und Fragen, die das Alte Testament noch lassen kann, ist, dass Gott Liebe ist und dass er es gut meint mit den Seinen. Ja, dass er sogar ihre Sünden vergeben will und wie es schon der Beter des Alten Testaments im Psalm 103 beschreibt, seine Gnade ist himmelhoch und seine Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er nicht mit uns verfährt, wie es unseren Sünden entspräche, sondern dass er uns vergibt in seiner Güte und dass er uns heilt. Das heißt, Gott will unser Heil. Dies gilt es positiv festzuhalten. Und ein zweites. Wir tun oft so, als wäre unser Leben einfach statisch. Das heißt, wie bei Stock und wie bei Stein und wie bei Stuhl und wie wir es vorhin besprochen haben. Ist es aber nicht. Unser Glaube bedeutet ein Erwachsenwerden, unser Glaube bedeutet eine Entfaltung. Und ja, wir haben durch unser Verhalten Einfluss auf unser Befinden. Dies kann man bei manchen sogenannten Zivilisationskrankheiten konkret benennen, dass man sagt, viele der Krankheiten rühren von unserem falschen Lebensstil her. Nicht alle, selbstverständlich nicht, es gibt genetische, man kann einen Unfall haben, all dies, aber es gibt einen Zusammenhang von Leben und Erfahrung. Das kenne ich selbst aus meinem Alltag nur zu gut. Wenn das Semester wieder zuschlägt, alles gleichzeitig ist, ich alle Termine übereinander habe, dann kippt plötzlich mein Alltag, ich bin nicht mehr Herr des Geschehens, ich surfe nicht mehr auf der Welle, sondern die Welle geht mir über den Kopf, ich bin Opfer, dann komme ich nicht mehr zum Joggen, dann kommen wir nicht mehr zum Wandern, dann schlafe ich nicht mehr genug, weil ich nicht genug schlafe, bin ich nicht konzentriert genug, dann trinke ich mehr Kaffee, weil ich mehr Kaffee trinke, schlafe ich nicht mehr so gut und am Schluss wird es Zeit, dass der Urlaub beginnt und wenn wir dann eine Woche Skiferien haben und wir fahren von morgens bis abends Ski, dann liegen wir um 8 Uhr im Bett, schlafen 10 Stunden und nach einer Woche kommen wir uns wie neugeboren vor. Es gibt einen Zusammenhang von unserem Lebensstil zu unserem Erleben. Und das ist zunächst einmal positiv festzuhalten. Ja, das Heil äußert sich auch konkret, weil wir unser Leben entfalten dürfen. Es ist gar keine Frage. Ein Mensch, der angstfrei ist, ein Mensch, der sich aufs Morgen freut, ein Mensch, der vertrauen kann, ist bis hin in seine Körperhaltung hinein, ist bis hinein in sein Befinden besser dran als jemand, der sich selbst nur Stress macht, in Ehrgeiz, in Hass lebt. Das alles vergiftet uns selbst und unsere Seele und es vergiftet auch unseren Körper. Diesen Zusammenhang gibt es. Und es macht guten Sinn, wir hatten neulich einen Kongress Mediora wieder, wo man über Glaube und Gesundheit nachdenkt, jeweils für sich zu fragen, wo kann ich in der Tat auch in Folge und als Ausdruck meines Glaubens in der Weise mein Leben optimieren, dass das Heil, das mir absolut und für den Himmel zugesprochen wird, schon wirksam wird im Hier und Jetzt und Ausdruck findet auch in meiner Lebensgestaltung. Bestimmt ein Aspekt, den viele Gläubige in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt haben. weil sie das gar nicht bedacht haben. Das ist die eine Seite. Auf diese eine Seite gehört es auch, dass es damals schon bei Paulus, wie bei Jesus, Heilungen auch durch Fürbitte und Gebet gegeben hat. Paulus selber hat offensichtlich die Gabe gehabt, durch Gebet zu heilen. Er nimmt Bezug darauf. Dies erfahren wir natürlich auch von Jesus. Das gibt es auch heute. Ich meine nicht das, was in Sensationen geschieht mit laufender Kamera und großer Show und Reklamation dann, dass es groß ausgeschrieben wird mit Einblendung der Kontonummer. Also nicht alle diese Perversitäten, sondern das gibt es im Stillen. Und viele von euch werden das erfahren haben, dass durch Fürbitte unter Gebet in Gemeinschaft Menschen auch Heilung erfahren haben. Und jetzt kommt das Aber. Aber wir leben noch nicht im Himmel. Und aber schon zur Zeit des irdischen Jesus, also bevor er gekreuzigt und auferstanden wurde, sind nicht alle geheilt worden, sondern er hat Einzelne geheilt, sodass die Gegner ihm sogar vorwarfen, was wir von dir gehört haben, dass du in Kapernaum getan hast, tu es gefälligst auch in Nazareth. Das heißt, schon als Jesus mitten unter uns war, war das Reich Gottes wohl angebrochen, aber noch nicht vollendet. Nun ist es gerade Paulus, der in doppelter Weise darauf hinweist, dass es nicht nur ein schon jetzt gibt des Reiches Gottes, des Heils, sondern auch ein noch nicht. Ein schon jetzt habe ich bisher beschrieben. Die Heilserfahrung kommt in unser Leben hinein. Wir können gesund werden auch und uns entfalten. Es gibt aber auch ein noch nicht. Und dieses noch nicht ist bei Paulus doppelt begründet. Der erste Grund ist der, dass er sagt, als Apostel erfahren wir, obwohl wir Evangelium predigen, Verfolgung. Das heißt, sowohl Jesus wie Paulus haben nicht nur trotz ihres Glaubens gelitten, sondern wegen ihres Glaubens. Das heißt, sie haben andere geliebt und wurden dafür gehasst. Sie haben anderen Gottes Liebe zugesprochen und wurden dafür verfolgt. Christus ist also gerade, weil er das Leben gebracht hat, von denen, die im Hass und in der Finsternis lebten, verfolgt worden. Sodass wir ganz deutlich gegen die Korinther und gegen manche Gruppen heute, die diese Heilserfahrung im Hier und Jetzt in ihrer Begeisterung übertreiben, festhalten müssen, im Hier und Jetzt, solange wir auf dieser Erde leben, werden wir um unseres Glaubens willen Nachteile erfahren, sodass Christen nicht trotz ihres Glaubens leiden, sondern im Gegenteil sogar wegen ihres Glaubens Schwierigkeiten bekommen können. Damit wir uns richtig verstehen, Christus ist nicht an Überarbeitung gestorben. Er ist nicht am Burnout gestorben, wie wir das heute zu tun pflegen, sondern er ist gestorben, weil er in Harmonie mit seinem Vater und im Gehorsam lebte. Und das hat die Menschen provoziert. Paulus ist nicht deshalb ein Leidender und hat Striemen auf dem Rücken, weil er wie Luther vor der Reformation meinte, es muss mir nur wehtun, dann gefällt es Gott. Ich muss mich klein machen, damit Gott groß ist. Ich geißle mich und mache mir das Leben schwer. Ich verzichte auf Dinge, damit es wehtut. Einige von euch werden fasten. Letztes Jahr erinnere ich mich dran, hat jemand Fasten definiert, irgendwo in den Medien. Man soll auf etwas verzichten, was einem lieb ist. Ich zuckte zusammen und habe gesagt, was ist das denn für eine Definition? Nicht verzichten auf etwas, was einem lieb ist, wenn wir heute fasten, sondern auf etwas, an dem wir hängen, das zu viel Bedeutung für uns hat, von dem wir aber letztlich wissen, im Überfluss schadet es uns. Doch nicht, weil es schön ist, sollen wir darauf verzichten. Was haben wir denn für einen Gott, der uns das Schöne nicht gönnt? Nicht, also wenn ich aufs Fernsehen verzichte in der Fastenzeit, weil ich weiß, ich vergeude zu viel Zeit mit dem Fernsehen, dann macht das guten Sinn. Aber zu sagen, ich verzichte jetzt im Fasten aufs Beten, weil es mir so viel Freude macht, das wäre doch leicht pervers. Oder ich mache meiner Frau keine Komplimente mehr, damit sie es Fasten lernt, nicht, und es ihr nicht so gut geht. Das ist völlig pervers. Nein, um des Glaubens willen haben wir Einschränkungen. Der Apostel wird verfolgt. Und er macht es ja deutlich. Er sagt, wir sind wie der Abschaum der Menschheit. Wir werden behandelt wie der Kehricht. Und in einer ganz paradoxen Weise. Er sagt, ich verkündige euch die Auferstehung Jesu. Ihr als Gemeinde lebt auf und habt Teil an Jesu Leben. Ich werde aber dafür verprügelt, dass ich euch predige und trage die Zeichen des Kreuzes, die Stigmata Jesu. Ich trage die Kreuzesmalzeichen Jesu. Ich verkündige euch Gottes Kraft und ihr werdet kräftig unter dem Evangelium. Ich werde aber anschließend auf der Straße von der Synagoge verprügelt und muss schwach das Ortsschild verlassen. Das heißt, indem ich Apostel bin in meiner Vollmacht, lebe ich in einer paradoxen Situation. Ich habe Nachteile dadurch, dass ich euch die Vorteile bringe. Das erklärt sich daraus, dass diese Welt eben noch nicht Gott erkannt hat. Wir in einer feindlichen Welt leben. Nun sagt Paulus im Anschluss an Jesus: Man schmäht uns, so segnen wir, man verfolgt uns, so dulden wir, Vers 12, man verlästert uns, so reden wir freundlich. Das heißt, dass Paulus nicht nur einfach deprimiert sagt, so geht's dem Gerechten, er wird auch noch verprügelt für seine Tugend, sondern er sagt, das ist unsere Berufung und Aufgabe. Ja, es stimmt. Wenn Menschen schlecht über uns reden, dann wollen wir mit Fürbitte antworten. Wenn sie Intrigen schmieden, dann wollen wir uns überlegen, wie wir sie Christus näher bringen. Da braucht es eine ungeheuerliche Kraft und eine ungeheuerliche Lebensenergie, um auf Hass mit Liebe zu reagieren. Freilich, damit wir uns nicht falsch verstehen. Was Paulus tut, ist nicht etwa zu sagen, ich muss mich halt selbst zwingen, ich muss mich überwinden oder ich verzeih halt, weil ich Angst habe, sonst werde ich am jüngsten Tag gestraft oder ich vergebe meinem Feind nur deshalb, damit ich im Himmel dafür belohnt werde. Das wird besonders gepunktet. Nein, so ist es nicht. Wir müssen es vielmehr lernen, unsere Wut, unsere Kränkung und Aggression, unsere ganze Schwachheit bei Christus abzuladen. Das Unterdrücken von Kränkung, Schmerz und Aggression macht dich selbst krank. Und es gibt oft Frömmigkeitsformen, die meinen, man könnte das Übel aus der Welt schaffen, indem man es einfach übergeht. Wenn du deine Wut in dich reinschluckst, schlägt es dir auf die Gesundheit. Wenn du die Aggression, die du einem anderen gegenüber empfindest, einfach zu unterdrücken versuchst, wirst du deprimiert, die Aggression geht nach innen und schadet dir selber. Wir sind ja immer so souverän dem Psalmen gegenüber und sagen, das ist Altes Testament, Rachepsalmen. So können ja nur Juden im Alten Testament beten. In Christus ist alles anders. Nee, so einfach ist das nicht. Die Feindesliebe kommt nicht vor dem Gebet, sie kommt danach. Zuerst kommt der Klagepsalm. Gerne auch der Rachepsalm. Die Engel haben nichts dagegen. Gott ist so groß, dass er all unseren Ärger aushält. Meine Frau kennt einen guten Unterschied, ob ich meine Aggressionen bei ihr rauslasse oder ob ich sie an ihr rauslasse. Wenn ich nach Hause komme, also heute Abend kann das nicht passieren, aber wenn ich sonst nach Hause komme und bin richtig geladen von Kränkungen, von Intrigen oder sonst was und schlucke es runter, weil ich sage, ich will meine Frau nicht damit belasten, dann guckt sie mich an und sagt, ja, was hast du denn? Ich habe überhaupt nichts, geht mir glänzend. Und sie guckt mich an, weil sie mich kennt und denkt, na, was kommt jetzt, nicht? Und irgendwann mal kommt es raus, das schmeckt ja überhaupt nicht. Oder wo hast du das denn gelassen? Hast du den Dimmer wieder überladen, dass die Sicherung rausgeflogen ist? Das heißt, wenn wir die Aggression nicht bei dem geliebten Menschen auslassen, dann lassen wir sie an ihm aus. Und das ist nicht das Bessere. Wir müssen es also lernen, all das, was wir an Kränkungen haben, an Schatten in uns, an Schmerzen, bei Christus abzuladen. Dann, wenn wir es bei ihm abgeladen haben, dann geht es uns schon besser. Und dann lassen wir uns einladen, so sollen wir jetzt zusammen für den Menschen, der dir so ein Leid getan hat, beten und ihn segnen. Erinnert ihr euch? 1. Korinther 3, Vers 11. Es gibt nur ein Fundament. Das ist nicht Selbstbetrug. Das ist auch nicht Selbstbeherrschung. Das ist nicht Disziplin. Das Fundament ist Jesus Christus. Andere zu segnen, Feinde zu lieben, kann kein Mensch. Das kann nur Christus selber. Und der hat es in der Liebe mit seinem Vater, im Wir mit seinem Vater getan. Er hat auch gebetet, nächtelang, um dann in der Gemeinschaft mit dem Vater die Aufgaben zu bewältigen. Also, wenn wir unsere Verfolger, unsere Feinde, die Intriganten versuchen von uns aus zu lieben, werden wir nicht darüber gesund. Dann werden wir selber krank. Denn dann geht der ganze Dreck in uns rein, anstatt abgeladen zu werden. Laden wir es bei Christus ab, dann werden wir befähigt, mit ihm zusammen, jenseits unserer Kränkung, den anderen als den von Christus geliebten Menschen zu sehen. Es gibt keine Abkürzung an Christus vorbei. Es gibt keine Abkürzung am Kreuz vorbei. Am Kreuz den ganzen Müll abladen und dann können wir etwas spüren, auch von der Hoffnung der Auferstehung. Ich habe gesagt, es sind zwei Aspekte. Die Einschränkung, muss man gegen Schwärmer in Korinth und heute sagen, liegt einerseits daran, dass wir in einer Zeit leben, in der wir wohl erlöst sind von unserem Sein und Wesen her, aber die Welt ist es nicht. Und dieser Widerspruch von eigener Erlösung und Unerlöstheit der Welt bringt für uns Schwierigkeiten, bis hin zur Verfolgung. Und viele Christen, Gott sei Dank nicht wir in der Bundesrepublik, aber viele Christen werden auch äußerlich richtig verfolgt und leiden äußerlich, wie es Paulus hier geschrieben hat, mit dem Verlust ihrer Arbeitsstelle, mit dem Verlust ihrer Häuser. Sie sind arm um des Glaubens willen. Also gilt beides. Einerseits, weil Gott uns liebt, weil er uns Leben schenken will, will er nicht erst im ewigen Leben schon in der Gegenwart uns Heil und Leben schenken. Gemeinschaft mit ihm macht uns gesund, bringt Leben, bringt uns weiter in der Lebensentfaltung, positiv. Und das Negative zugleich, wir leben noch in der Welt und die hasst uns. Um seinetwillen. Sie mag uns auch um unseretwillen hassen, aber das ist jetzt nicht das im Evangelium. Aber das Zweite, auch Christen leben noch in ihrem alten Leib. Sie sollen nicht fleischlich sein, wie wir gelernt haben vorhin, aber leiblich sind sie. Wir haben noch nicht unseren Auferstehungsleib. Das heißt, es ist eine Illusion zu sagen, wenn du nur richtig glaubst, dann hast du keine Krankheiten, dann wirst du nicht alt, dann gewinnst du an Dynamik. Und jenseits der 90 bist du ein junger Hirsch und alle Wehwehchen fallen hinter dich. Du musst nur genug glauben oder umgekehrt. Wenn du krank wirst, dann hast du gesündigt. Wenn einer in deiner Familie trotz Fürbitte an Krebs erkrankt, dann liegt es alleine daran, dass es bei euch nicht stimmt. Wie aggressiv, wie lieblos ist es so zu sprechen? Wir leben nach wie vor in irdenen Gefäßen, in sterblichen Leibern. Und es sind vor uns Tausende und Abertausende Christen alt geworden, krank geworden, nicht nur als Märtyrer gestorben, sondern infolge unseres natürlichen Leibes, den wir noch haben. Gewiss, Gott will uns einmal einen neuen Leib geben, aber den haben wir jetzt noch nicht. Gewiss, wir werden im Augenblick, wenn wir die Augen schließen und sterben, im selben Augenblick schon bei Christus sein. Was viele Christen nicht im Bewusstsein haben, weil sie denken, da liege ich erstmal im Grab und friere noch manchen Winter vor mich hin bis zum Tag der Auferstehung. Nein, im Augenblick des Sterbens bin ich bei Christus, wie es dem Schächer am Kreuz gesagt wurde. Heute noch wirst du mit mir, nämlich nach deiner pneumatischen Dimension, nach deinem Pneuma, nach deinem Geist, mit mir zusammen im Paradies sein, wie Christus es am Karfreitagabend schon war, was viele nicht wissen. Geistlich war er dort. Paulus, Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre, Christen sind im Augenblick des Sterbens schon bei Gott. Und wenn die Verwandten und die Gemeinde unter Tränen deinen Leib beerdigt, dann weinen sie, weil sie dich loslassen müssen. Aber sie dürften eigentlich nicht weinen, weil du tot bist. Das bist du nämlich nicht. Christen können wohl sterben, aber sie können niemals tot sein. Christus lässt dich niemals mehr los. All das gilt es zu vergegenwärtigen und zu vergewissern. Es ist ein Schritt in die Ewigkeit. Und manche fragen dann fachkundig zurück, aber gibt es nicht einen Zwischenzustand, der eingeschränkt ist? Nun, als Judenchrist könnte Paulus antworten, ja, es gibt einen dritten Himmel, es gibt den Schoß Abrahams, es gibt das Festmahl der Gerechten, es gibt das Paradies, das ist ein Zwischenzustand bis zur endgültigen Vollendung. Da aber Paulus weiß, dass in diesem Zwischenzustand Christus selber ist und Christus sein ganzes Leben ist, spricht er nicht von einem Zwischenzustand, das ist für ihn der Endzustand. Dann hat er es. Das ist so, als wenn man zwei Verlobte zusammen einsperrt und sagt, die Schwiegereltern sind noch nicht da, aber ihr dürft schon mal zusammen sein. Dann sagen sie, so what, das können wir aushalten. Nicht? Wir haben ja, was wir wollen, wir haben uns und dann können wir auf den Rest noch ein bisschen warten. Nein, Christen werden im Augenblick ihres Sterbens nur noch Christus und das Leben haben. Aber erst im Augenblick des Sterbens. Wir werden alt, wir werden schwach und wir werden krank. Und so sehr es gilt, dass wir in unserer Krankheit durch Gebet auch geheilt werden mögen, im einen Fall, so sehr gilt es auf der anderen Seite, dass uns liebe Menschen sterben und wir sie im Gebet begleiten, aber wir können sie nicht halten und wir müssen mit anschauen, wie sie vielleicht sogar unter Schmerzen ihr irdisches Leben beenden. Und wir können es nicht ändern, sondern können nur sie trösten und selber trösten lassen von dem Gott, der die Tränen abwischen will. Und das ist das Einzige. Wir können es nicht erklären, so wenig wie Hiob in seiner Situation. Das, was dann bleibt, ist alleine der Blick auf den Gekreuzigten, der mir keine Antworten gibt auf das Warum von Krankheiten, warum sterben die Menschen, warum leiden sie so, gesegnet ihr ganzes Leben lang und dann im Alter müssen sie so viel durchmachen an Operationen und Schmerzen. Nicht? Dieses Warum, Christus gibt uns keine Erklärung als Einzelantwort, aber er ist selbst die Antwort. Ja. Ja. Ja, das ist wohl eine Erklärung, die aber einem geliebten Menschen, also wir leben doch nach dem Sündenfall, damit es alle hören. Das ist die Folge natürlich des Sündenfalls, aber wir sind ja Erlöste. Und es ist so, wenn wir merken, wie ein Mensch als Erlöster Christus sein Leben lang geliebt hat, wie durch ihn Menschen gesegnet wurden, die Auferstehungskraft für andere spürbar wurde und er selbst im Alter so viel leiden muss, dann können wir in Liebe nicht anders als Gott fragen, Herr, geht das nicht anders? Und warum muss er das alles durchmachen? Warum hast du ihn nicht vorher zu dir genommen? Oder warum darf er nicht einfach einschlafen im Frieden? Nicht, wie ich das von Wilhelm Busch hörte, nicht diesen Prediger meine ich jetzt, nicht Johannes Busch, Wilhelm Busch, diese Brüder, nicht, der noch gepredigt hat und saß im Zug und dann durfte er einschlafen, weil das Herz aufgehört hat und ist praktisch von der Predigt weg zum Herrn gegangen. Nicht, dann würden wir sagen, Herr, geht das denn nicht? Das meine ich mit diesen offenen Fragen. Es ist klar, warum wir irdisch sterblich sind, das kommt vom Sündenfall her. Was ich sagen wollte eben ist, das, was wir dann haben als Antwort, ist der Blick auf den Gekreuzigten. Denn der Apostel trägt die Wundmale Christi. In dem Kreuz Jesu Christi hat Gott uns keine Antwort auf das Leid gegeben, aber er hat es mit uns getragen. Und der Hebräerbrief spricht in einmaliger Weise von einer Christusbezeichnung, die wir sonst im Neuen Testament nicht kennen. Christus ist der hohe Priester. Warum ist er der Hohepriester? Weil er gleichzeitig in der Gegenwart Gottes steht und uns versteht, denn er hat alles gelitten, was wir gelitten haben. Wir werden getröstet, sagt Paulus 2. Korinther 1, damit wir fähig werden, andere zu trösten. Und jetzt kommt noch ein drittes. In 2. Korinther 12 muss Paulus noch einmal auf diesen Vorwurf eingehen. Paulus, du bist ja selbst eine jämmerliche Erscheinung. Wir stellen uns einen vom Geist begabten viel souveräner vor, viel triumphaler vor, viel stärker vor. In 2. Korinther 12 redet Paulus davon, dass er selbst einen Pfahl im Fleisch hat. So wie etwas, so wie ein Dorn im Fuß, wenn ihr im Schwarzwald wandert. Das heißt, etwas, was jedes Mal, wenn ihr einen Ballen drauftretet, ihr spürt. Nicht, kennt ihr das? Habt ihr jeden Dorn im Fuß gehabt? Das geht einem bis zum Scheitel hoch bei jedem Tritt. Das heißt, das war nicht irgendwie ein kleiner Schnupfen, dass er immer ein Taschentuch in der Tasche haben musste bei der Bibel, sondern das war etwas, was ihn wirklich einschränkte und bestimmte. Wir wissen nicht, was das war. Und natürlich wären wir keine Theologen, wenn wir nicht rätseln würden, würden alles Mögliche reindenken. Eben die einen denken, er war Epileptiker, weil viele Persönlichkeiten Epileptiker sein sollten in der Antike. Aber das ist also nur aus Analogie geschlossen, dass man sagt, dann war es wohl das. Die anderen gehen davon aus, dass er Migräne hatte, dass er furchtbare Anfälle hatte von Migräne. Dritte gehen wieder davon aus, und das ist an den Galaterbrief angeschlossen, dass er ein schweres Augenleiden hatte, weil er den Galatern bescheinigt, ihr hättet aus Liebe zu mir eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Aber das muss keine Anspielung auf seine eigene Krankheit sein. Die Augen sind etwas sehr Wertvolles des Menschen. Und Paulus kann damit gemeint haben, einfach, ihr hättet das Wertvollste mir gegeben, was ihr habt. Es hat einen Grund, dass Paulus die Krankheit nicht beim Namen nennt. Was wir wissen ist nur, es war keine Sünde, es war keine Schuld. Sonst wäre die Antwort des Christus nicht in Übereinstimmung mit seinem sonstigen Evangelium. Und Paulus hat nun das ganz Naheliegende getan. Er hat Christus gebeten, nimm doch diese Einschränkung, diese Anfechtung, nimm doch diese Krankheit aus meinem Leben. Und er sagt, dreimal hat er ausführlich darum gebeten, also nicht beiläufig, sondern das als zentrales Anliegen formuliert. Und wäre ich ein Mitarbeiter des Paulus, ich wäre ihm ins Gebet gefallen, hätte den Engel Gottes noch einige Gründe genannt. Der Paulus kann doch viel besser predigen, wenn er nicht diese Einschränkung hat. In Galatien war er offensichtlich eingeschränkt, sodass er nur in Krankheit dort wirken konnte. Wo ich sagte, was hätte er in Galatien erreichen können, wenn er gesund gewesen wäre? So war er ständig wieder ans Bett geworfen, war eingeschränkt, was es auch immer für eine Krankheit gewesen sein mag. Und da, sagt er, hat Christus mir geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen. Vom griechischen Grundtext her muss man es eigentlich noch positiv übersetzen. Meine Gnade reicht für dich aus. Meine Gnade reicht für dich aus. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in der Schwachheit sogar, heißt es hier, vollendet. Darum will ich, Paulus, mich am allerliebsten rühmen, wo ihr schon beim Angeben seid, mit euren Stärken, mit eurer Weisheit, mit eurer Ausbildung, mit euren Gaben. Ich will mich rühmen, jetzt passt auf, meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich in Wahrheit stark. Hier kommt ein tiefes Geheimnis, das nichts zu tun hat mit unserem Gefallensein von der Schöpfung her, mit dem noch nicht der Wiederkunft Christi, dem noch nicht des Leibes, sondern hier gibt es ein theologisches Geheimnis, ein geistliches Geheimnis, dass wir nämlich einem Grundmissverständnis als fleischlich Denkende unterliegen. Wir meinen, Gott kann uns in dem Maße gebrauchen, wie wir stark sind. Das heißt, Gott ist nur so wirksam, wie wir selber wirken können. Je fröhlicher wir sind, desto mehr Leute können sich bekehren. Je stärker wir sind, je fähiger wir sind, je besser wir ausgebildet sind, desto mehr kann Gott uns gebrauchen. Gott kann uns auch trotz eines Studiums gebrauchen. Aber Gott kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Das müsst ihr euch im Ohr zergehen lassen. Gott kann durch Analphabeten Geschichte schreiben. Wie soll ein Analphabet Geschichte schreiben? Ja, das kann Gott. Nicht? Er beherrscht das Alphabet nicht, aber Gott schreibt durch ihn seine Geschichte. Das überhaupt ist erst Evangelium. Gott ist in seinem Wirken weder von unseren Stärken noch von unseren Schwächen abhängig. Gott wirkt niemals, weil wir so stark sind, weil wir so geistlich sind, sondern obwohl wir so schwach und immer noch so kindisch sind und so unerwachsen in unserem Glauben. Wer das ahnt, fängt völlig neu an zu leben. Paulus sagt im Vorspann, ihr könnt das in Ruhe lesen, Kapitel 10, folgende. Er sagt, all das, was ihr rühmt, habe ich schon lange. Ihr rühmt euch, dass ihr Bibelkenntnis habt. Mein lieber Mann, ich bin ausgebildeter Schriftgelehrter. Ihr rühmt euch, dass ihr einen Kranken geheilt habt. Na also, ich hätte ja sonst nicht drüber gesprochen, aber unter uns gesprochen, ich habe viel, viel mehr Kranke geheilt als ihr alle. Ihr rühmt euch, dass einer von euch Zungen reden kann. Ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Ich stelle es aber nicht zur Schau, sondern das ist eine Sache für die stille Kammer, für die stille Zeit. Damit gibt man nicht an. Aber ihr zwingt mich ja wie ein Idiot zu sprechen, deshalb, weil ihr die ganze Zeit euch rühmt und tut so, als wäre ich schwach. Das alles habe ich. Aber wenn ich mich rühmen will, was meinen Glauben wirklich begeistert, was mich wirklich ausmacht, ist es die Erfahrung, Gott kann durch meine Schwachheit wirken. Und ich bin oft beschämt durch Erfahrungen. Ich denke an eine junge Witwe, die hat ihren Mann verloren, der war Starkstromelektriker und er hat einen Schlag bekommen und fiel um einige Monate nach der Hochzeit. Die war auf einer Bibelschule und alle haben gesagt, die kann doch gar nicht mehr glauben, nicht schwanger gewesen und der Mann tot. Wisst ihr, was mit der war? Die war die Seelsorgerin für alle Frauen auf der Bibelschule. Stark in Schwachheit. Nicht, weil die gesagt hat, es ist überhaupt kein Problem. Natürlich nicht. Die hat natürlich mit Gott gerungen, die hat geweint. Aber sie hat an ihrem Gott festgehalten. Das Geheimnis der Kraft Gottes ist nicht abhängig von unserer eigenen Kraft. Das meint Paulus, wenn er sagt, wir sind schwach, ihr aber werdet stark durch unseren Dienst. Es ist unser fleischliches Denken, dass wir meinen, wir müssten in unserem irdischen Leib immer dynamischer, immer stärker werden und immer weiterkommen. Gott kann uns gebrauchen, wie wir sind. Und das hat in unserer Gesellschaft der Leistung, des Geltungstriebs, der Stars, des Weiterkommens, des Ellbogenkämpfens tatsächlich eine gute, eine heilsame Nachricht. Und wenn wir das kapieren, dass Gott in uns lebt und durch uns lebt, unabhängig von unseren Fähigkeiten, dann werden wir plötzlich fähig. Und dann kann es sein, dass wir sogar gesünder werden, dass wir froher werden, getroster werden, indem wir loslassen, eine falsche Erwartung an das Leben und eine wahre Erfüllung bekommen. Und dies schon im Hier und Jetzt. Meine Kraft ist in der Schwachheit vollendet. Merkt ihr jetzt, was fleischlicher Glaube ist, fleischliches Christsein, ein Widerspruch in sich selber? Es ist der Versuch, mit menschlichen Mitteln Gottes Plan zu vollenden. Mit menschlichen Voraussetzungen Gottes Verheißungen zu erfüllen. Niemand von uns kann Christ sein. Christsein ist nicht nur schwer, Christsein ist unmöglich. Feindesliebe ist unmöglich. Menschen bekehren ist unmöglich. Fürbitte für Verfolger leisten ist uns unmöglich. Wir brauchen es auch gar nicht. Es kann nur einer, der für uns Gekreuzigte und Auferstandene. Und deshalb ist nicht nur die Rechtfertigung eine Sache der leeren Hände, sondern auch die Heiligung. Heiligung bedeutet in allem, auch in Krankheit, auch in Schmerzen, auch im Alt- und Schwachwerden, mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Es kam eine Schwester vorhin zu mir und fragte, kann man nicht bei dem letzten Liebe und Einsicht als die wahre Motivation für unser Verhalten auch Dankbarkeit sagen? Ja, ganz genau. Dankbarkeit ist nämlich das Motiv, das die Sünderin in Lukas 7 hatte, überwältigt von Gottes voraussetzungsloser und bedingungsloser Liebe. Nicht um was im Himmel zu bewegen, da ist schon alles von Liebe des Vaters bewegt und von Liebe des Sohnes, sondern einfach nur erstaunt zu sein über so viel Liebe, Zuwendung, Gnade und Barmherzigkeit und darin gesund werden. Und dann stimmt auch der Psalm 103, dass du plötzlich aufsteigst und zu Kräften kommst wie ein junger Adler. Wir werden als Christen jünger, weil wir ihm entgegenleben, die anlaufende Geschichte seines Kommens. Wir werden schwächer nach unseren menschlichen Voraussetzungen, aber wir werden nicht schwächer in seiner Gnade und Liebe. Erwachsen werden im Glauben bedeutet beides zu erkennen, dass meine Kraft begrenzt ist und seine Liebe unbegrenzt. Wir leben unser Leben ab, aber wir dürfen sein Leben schon jetzt anleben. Und dies hat keinen Bruch mit unserem Altwerden, Schwachwerden, Krankwerden und Sterben, sondern das ist der Übergang in seine Vollendung. Paulus sagt, wenn ich mich wirklich einer Sache rühmen soll, wenn ich überfließe vor Begeisterung, dann ist es Gottes Liebe zu meiner Lieblosigkeit, dann ist es seine Stärke in meiner Schwachheit und dann ist es sein Entgegenkommen und sein mich Neuschaffen in meinem ablebenden Leben. Gott wirkt durch uns so, wie wir sind, wenn wir uns nur von ihm lieben und beschenken lassen, uns überwältigen lassen, so beschenken, dass wir nicht anders können, als dankbar zu sein. Dann sind wir einerseits, wie der Apostel, zwar schwach und verfolgt, aber wir sind zugleich reicher geworden. Und das ist das Geheimnis von vollmächtigen Menschen. Das ist das Geheimnis von Vätern und Müttern im Glauben. Sie sind nicht größenwahnsinnig und deshalb erwachsen, sondern sie sind bescheiden, Kinder bei ihrem himmlischen Vater. Und dann können wir Väter und Mütter für andere sein, die sich für reich halten, wo sie noch arm sind, erwachsen, wo sie noch Kinder sind, die schon meinen, sie wären geistlich und in Wahrheit sind sie noch mit sich und ihrem Ich beschäftigt. Herr Jesus, du siehst jede und jeden von uns heute Abend. Du weißt, was uns an Sorgen belastet, an Schmerzen quält, an Verlusten leiden lässt. Du siehst sogar die Ängste, die wir selber noch gar nicht uns bewusst machen wollen, weil wir sie versuchen wegzudrücken. Und du bist derjenige, der uns liebt mit all dem, der uns versteht und der uns trösten will. Herr, wenn du unsere Gebete nicht so erhörst, wie wir das gerne hätten, wenn wir dreimal umsonst beten und nicht die Antwort bekommen, die wir uns vorstellen, ist es nicht ein Mangel an Treue und Barmherzigkeit? Du liebst uns und dafür steht dein Leben bis hin zum Kreuz aus Liebe für uns. Schenk, dass wir uns daran immer halten, auch wenn uns Einzelantworten noch fehlen. Du bist unsere Antwort. Du bist unser Grund, auf dem wir gründen und all das aufbauen, was unser Leben ausmacht. Und dann lass uns auch wie Paulus zuversichtlich sein, nicht einfach nur unser Leben absitzen und abwarten, sondern aufbrechen. Schenk, dass wir darin vital werden, dass wir verstehen, dass du durch uns wirken willst und dass du Menschen durch uns segnen willst, wie immer das aussieht, wie bescheiden es auch nach außen hin wirken mag. Herr, wir freuen uns so sehr, dass du unser Fundament bist und dass du selbst in uns wohnst. Herr, wir wollen deine Wohnung sein. Wir wollen dein Tempel sein, in dem du thronst. Nimm all das weg, was dir nicht gefällt in uns. Nimm all die Schuld, all die Sorgen, all die düsteren Gedanken. Nimm das alles weg. Herr, da wo wir gebunden sind an Einflüsse, die uns einschränken und fernhalten von dir, die uns liebes- und lebensunfähig machen, erlöse uns durch dein Kreuz, an dem du schon längst für uns gestorben bist. Herr, wir wollen uns heute Abend im Wortsinn dir verschreiben, dir versprechen und wann immer wir daran zweifeln und es vergessen, erinnere du dich daran. Wir gehören dir für unser ganzes Leben, für die Stunde unseres Sterbens, wie immer wir sie erleben werden und in alle Ewigkeit. Dass uns nichts mehr von deiner Liebe trennen kann, das ist so wunderbar, dass wir es kaum verstehen können. Herr, wir danken dir für dich. Du bist stark in unserer Schwachheit. Du bist der Auferstandene als der Gekreuzigte. Hab du Dank. Amen.